bleib so neutral und unbeeindruckt und auch langweilig wie möglich. Also egal, was der Narzisst versucht, gib ihm wirklich keine emotionale Reaktion als Futter. Das heißt, du antwortest knapp, sachlich und verzögert und gar nicht, wenn keine Antwort nötig ist. Also wenn keine Antwort nötig ist, dann gibt es auch keine Antwort von dir.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Hier ist Martina Effmert aus Düsseldorf und wir steigen heute direkt ein. Im Prinzip hängen wir uns dran an die Folge vom letzten Mal, wo ich auch wieder ein Thema mit Charlotte besprochen habe. Und auch dazu gab es viele Rückfragen und deshalb kommt jetzt hier nochmal, ich sag mal, der theoretische Unterbau, wollen wir das mal so nennen, genau. Und auch ein ganz neues Thema, also ein Thema, was natürlich auch mit Narzissmus zu tun hat, und zwar mit der Elternschaft. Also, wie ist das, wenn man Eltern ist, und wie ist es, wenn ich mit einem Narzissten, einer Narzisstin, ja, Eltern bin? Und ein Teil in der Elternschaft ist ein Narzisst. Wie kann man da eine geteilte Elternschaft, also wenn man sich trennt, dann hat man ja geteilte Elternschaft. Wie kann man da Spielregeln einführen? Wie kann das funktionieren? Ja, man nennt dieses, damit starten wir jetzt einfach durch. Genau, man nennt ja diese geteilte Elternschaft heute nicht mehr geteilte Elternschaft. Das gibt ja für alles was Englisches. Das heißt also Co-Parenting. Und Co-Parenting, das ist vielleicht der erste Schritt, nämlich zu akzeptieren, dass vielleicht die Erwartungen an ein normales Co-Parenting gar nicht möglich ist. Also Experten betonen sogar, dass ein echtes und kooperative geteilte Elternschaft, also Co-Parenting, mit einem Narzissten halt kaum möglich ist. Deshalb gibt es auch dafür wieder ein neues Wort und das neue Wort auf Englisch mag ich gar nicht aussprechen, ist mir, also mache ich vielleicht nachher, wenn ich ein bisschen eingesprochen bin. Also auf Deutsch heißt das, es bleibt häufig sozusagen nur eine parallele Elternschaft, so mit ganz klaren Grenzen und rechtlichem Schutz. Und was bedeutet das? Das bedeutet, jeder Elternteil kümmert sich weitestgehend autonom um das Kind, während praktisch direkte Überschneidungen und Abstimmungen auf ein Minimum beschränkt werden. Und das ist halt das allererste, was man akzeptieren muss. Nämlich je früher du akzeptierst, dass dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin keine echte Kooperation will, sondern eher Kontrolle will, desto eher kannst du dich und dein Kind schützen. So, und darum geht es jetzt hier, weil ich möchte dir auch an dieser Stelle wieder ganz praktische Tipps geben zum Schluss. Tipps ist immer so blöd, Übungen ist blöd. Also wenn euch dafür ein besseres Wort einfällt, Impuls vielleicht, dann gebt mir mal einen Kommentar. Also so ganz praktische Grundprinzipien des Parallelpartnering, also anstelle praktisch von diesem eng Vernetzten, was wir ja eigentlich wollen, das ist unter anderem, so fängt es an, also so wenig direkten Kontakt wie möglich. Das heißt, reduziere den Austausch auf das Allernötigste. Je weniger Kommunikation es gibt, desto weniger Angriffsfläche bietest du dem narzisstischen Elternteil. Ja, was heißt das? Ihr braucht praktisch ganz klare und feste Strukturen. Also haltet euch, und das ist ganz gar nicht so einfach gemacht, ja, weil ihr müsst euch ja beide an einen verbindlichen Plan halten. Dazu gehören ganz fixe Übergabetage oder Zeiten. Und vermeide bitte von deiner Seite möglichst spontane Änderungen. Und alle Absprachen sollten halt schriftlich festgehalten werden, damit es einfach gar kein Vertun gibt. Und auch keine unnötigen Diskussionen. Also vermeide unnötige Diskussionen. Lass dich nicht auf emotionale Debatten oder Machtkämpfe ein, weil die Narzissten oder der narzisstische Elternteil, die nähren sich ja praktisch von deinen Reaktionen. Also jede hitzige Diskussion gibt ihnen genau das, was sie eigentlich wollen. Deshalb, auch wenn es schwerfällt, bleibe sachlich und verweigere die Diskussion, wenn das Thema bereits entschieden ist. Also wenn ihr feste Tage habt, halte dich dran, vermeide spontane Änderungen und wenn, dann schriftlich. Diese Haltung insgesamt, die mag für dich vielleicht wirklich gerade am Anfang sehr ungewohnt sein, aber die befreit dich halt aus diesem toxischen Hin und Her. Das heißt, du reagierst damit nicht auf jede Provokation, sondern du agierst sozusagen proaktiv, nämlich zum Schutz deiner Ruhe und deines Kindes. Und so kannst du dann Schritt für Schritt auch die Kontrolle über deinen Alltag zurückgewinnen, ne? Du weißt, dass narzisstische Partner oft Grenzen überschreiten. Umso wichtiger ist es, klare Grenzen zu setzen und sich ganz konsequent daran zu halten. Also wenn ein Nein nicht akzeptiert wird, da folgen ja oft ganz endlose Nachfragen, Schuldzuweisungen oder das gezielte Brechen von Vereinbarungen. Umso wichtiger ist es, ganz klare Grenzen zu formulieren und die dann auch durchzusetzen, ohne dass du dich praktisch für jede Entscheidung rechtfertigst. Also ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Abmachungen macht, dann sprich du die auch selbstbewusst aus, ohne lange Erklärungen oder Entschuldigungen. Also zum Beispiel, wenn dein Ex-Partner, Ex-Partnerin eigenmächtig einen abgesprochenen Termin ändert, dann sag das nicht so, ach, ich finde es nicht gut, dass du den Umgangstermin verschoben hast, das bringt unser Kind durcheinander und ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Das ist das, was ich ganz häufig höre. Ihr versucht euch zu erklären, dem anderen das zu erklären, bla bla bla. Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Bringt nichts. Besser ist es, zu sagen, die vereinbarten Zeiten bleiben und ich werde mich dazu nicht weiter äußern. Punkt. Also es ist wirklich wichtig, nicht in so einem Wortschwall, weil du bietest damit Angriffsfläche, so heißt das genau. Dieser zweite Ansatz, der ist zwar sehr kurz, hört sich vielleicht für dich auch unfreundlich an, mag sein, aber er ist eindeutig, ne? Die vereinbarten Zeiten bleiben, Punkt. Ich werde mich nicht weiter dazu äußern, Punkt. Das ist eindeutig und das lädt halt auch ihn oder sie nicht zu weiteren Diskussionen ein. Also, auch wenn es dir schwerfällt, bleib da standhaft. Auch wenn der narzisstische Elternteil versucht, dein Nein zu untergraben, ja. Weil das wird er versuchen, oder sie. Also jede klare Grenze, die du ohne große Rechtfertigung setzt, damit entziehst du dem Narzissten ein Stück Macht über dich. Und du zeigst damit, dass du dich nicht mehr auf dieses ewige Ping-Pong der Manipulation einlässt. Also, Tipp, wenn Abmachungen gebrochen werden, ja, also zum Beispiel der Ex sich nicht an Abhol- und Bringzeiten hält, dann bleib konsequent. Erinnere ganz sachlich an die Vereinbarung und vor allen Dingen dokumentiere den Vorfall schriftlich. Sorry, das machen auch ganz viele nicht, weil man denkt dann, ach, das war doch jetzt nicht so schlimm oder so. Doch, leg dir ein Heft zu. Oder heute macht mir alles ins Handy, ja, aber dann leg dir da irgendwie eine Datei an, wo du jedes genau dokumentierst. Und vermeide vor allen Dingen in so Rechtfertigungen zu fallen oder zu verfallen, so die Zeiten waren doch abgesprochen und die werden eingehalten. Nee, brauchst du alles nicht. Es genügt deine Aussage. Nächster Punkt. Also Kommunikation nur über das Nötigste und alles schriftlich. Kommunikation mit einem narzisstischen Ex sollte wirklich auf das Wesentliche beschränkt werden und möglichst in Schriftform erfolgen. Also persönliche Gespräche oder Telefonate, die bieten halt auch ganz viel Raum für Manipulation und Verdrehungen, ja. Die schriftliche Kommunikation hingegen, die hinterlässt eine ganz klare Spur. Früher hat man so, ich sag mal, die Beamten haben gesagt, wer schreibt, der bleibt, ja. So. Manchmal hilft ja auch so ein blöder Spruch, wer schreibt, der bleibt. Also stell am besten alles auf E-Mail oder auf Messenger um, um Absprachen zu treffen. So habt ihr nämlich beide dieselbe Information schwarz auf weiß. Und so ganz spontane emotionale Ausbrüche am Telefon können halt so auch einfach vermieden werden, ja. Und wenn der andere Elternteil dich telefonisch oder persönlich in so einen Streit verwickeln will, dann bestehe wirklich höflich, aber bestehe drauf. Schreib mir dazu eine Mail und lass dich nicht in so ein impulsives Wortgefecht reinziehen. Also halte alle wichtigen Absprachen und Ereignisse fest speichere die Chatverläufe und die E-Mails ab, protokolliere die Übergaben und Abmachungen, zum Beispiel in einem gemeinsamen Kalender oder in so einem Elternnotizbuch. Ich weiß, das hört sich jetzt so klein an, aber diese Dokumentation ist sozusagen dein Schutzschild, ja? Falls nämlich dein Ex nachher behauptet, das sei so nie besprochen oder du hättest wieder was falsch verstanden oder du hättest dich falsch verhalten, was du nicht verhindern kannst, ja, dass andere Elternteile halt auch Lügen verbreitet, aber du kannst halt verhindern, dass du ohne Beweise dastehst. Das kannst du verhindern. Und deshalb lohnt es sich, die Zeit aufzubringen und auch wenn man selber denkt, ach, Erbsenzählerei, nein, ist es nicht, aufschreiben. Es gibt auch noch einen weiteren Vorteil der Schriftform, weil du kannst dir da nämlich Zeit zum Antworten nehmen. Also gerade wenn so provokante Nachrichten kommen, da musst du halt nicht sofort reagieren. Da kannst du erstmal tief durchatmen, kannst eine Nacht drüber schlafen oder du bittest eine Vertrauensperson, wer auch immer, Freundin, Freund, zur Not einen Anwalt sogar, ja, zum Gegenlesen, bevor du antwortest. Und du bleibst, wenn es irgendwie möglich ist, und es ist möglich, bei deiner Antwort möglichst sachlich und ruhig. Also, kommuniziere nur über Themen, die das Kind direkt betreffen, so etwas wie Gesundheit, Schule, Übergabetermine. Und ignoriere Seitenhiebe oder persönliche Angriffe in Nachrichten. Ne? Reagiere ausschließlich auf die sachlichen Aspekte, die für euer Kind relevant sind. Sollte das andere Elternteil versuchen, das Kind als Boten einzusetzen, und das werden sie vielleicht tun, so zum Beispiel Papa sagt, du sollst, oder Mama, ne? Dann stelle klar, dass wichtige Informationen direkt zwischen den Erwachsenen ausgetauscht werden. Punkt. Um. Ja, in ganz hochstrittigen Fällen kann das sogar sinnvoll sein, so spezialisierte Co-Parenting-Apps oder Plattformen zu nutzen über Termine, über die dann die Termine oder Infos ausgetauscht werden. Also manche Familiengerichte ordnen sogar so eine kommunikationsbeschränkte Lösung sogar an, damit man sozusagen einen neutral protokollierten Nachweis hat. Das entlastet dann nicht nur die Eltern, sondern das sorgt dann auch für eine Rechtssicherheit, weil das dann genau nachvollziehbar ist, was da gemeint oder geschrieben wurde. Ja, nächster Punkt. Provokationen durchschauen und gelassen bleiben. Provokationen, das kennst du aus der Beziehung, sind halt ein ganz großes Lieblingswerkzeug von narzisstischen Ex-Partnern. Und oft scheinen sie die Konflikte auch regelrecht zu genießen, ja. Sei es durch stichelnde Bemerkungen oder unerwartete Regelbrüche oder bewusste Verzögerungen. Also wichtig ist, dass diese manipulativen Taktiken, dass du die erkennst und dass du dich nicht mehr, als es wirklich nötig ist, darin verstricken lässt, ja. Ich möchte dafür ein paar Beispiele sagen, weil Beispiele das halt häufig klarer machen, ne? Was könnten das für manipulative Strategien sein? Eine, die nennt sich Triangulation. Und da spricht der Narzisst nämlich nicht mehr direkt mit dir, sondern der nutzt praktisch das Kind als Vermittler. Also plötzlich richtet euer Kind aus. Mama, Papa hat gesagt, also einer von beiden, dass du immer lügst oder sowas Ähnliches. Also das Kind, das bringt erstmal das Kind in einen Loyalitätskonflikt und das setzt dich natürlich massiv unter Druck, ja, wenn dein Kind mit so einer Aussage vom Vater-Mutter-Besuch zurückkommt. Ganz wichtig, reagier darauf, indem du das Kind erstmal aus der Schusslinie nimmst, ja. Sag zu ihm zum Beispiel, danke, dass du mir das sagst, das kläre ich direkt mit Papa, Mama. Und anschließend kannst du deinem anderen Elternteil, und zwar bitte schriftlich mitteilen, dass er solche Botschaften bitte direkt an dich richten soll und das Kind da rauszulassen hat. Nächster Punkt, auch hier manipulative Strategie, wieder Gaslighting. Ihr kennt das schon, ne? Also die Verdrehung der Realität. Das heißt, Abmachungen werden so im Nachhinein geleugnet, es wird dir unterstellt, du seist überempfindlich oder du hättest etwas völlig falsch in Erinnerung. Also das Ziel ist wieder genau das Gleiche, dass du nämlich an dir selbst zweifelst. Deshalb lass dich nicht verunsichern, vertraue auf deine Aufzeichnungen und deine Wahrnehmung. Und wenn du alles schriftlich hast, dann kannst du sozusagen im Zweifel ruhig auf den Nachweis verweisen, statt immer auf so eine Debatte, ach, das stimmt doch gar nicht. Also lass dich nicht auf solche Debatten ein. Bringt nichts. Dann gibt es auch einen fiesen Zug der Manipulation, nämlich mit so rechtlichen Drohungen. Also manche Narzissten versuchen mit großer Geste Angst zu machen. Ne? Die sagen dann, ich beantrage das alleinige Sorgerecht, du wirst schon sehen, was du davon hast. Oder meine Anwältin, mein Anwalt, die machen dich schon fertig. Ja. Also solche Aussagen, das ist klar, die dienen nur dazu, dich einzuschüchtern. Deshalb nimm die Drohungen ernst genug, um dich zum Beispiel gegebenenfalls auch rechtlich beraten zu lassen. Aber lass dich im Alltag davon nicht verrückt machen, ja. Also wenn du solche Mechanismen erkennst, dann kannst du da gezielt auch gegensteuern, indem du dir klar machst, hinter jeder Provokation, und zwar wirklich hinter jeder Provokation, steckt der Versuch, dich aus der Reserve zu locken und dich zu verunsichern. Und diese Erkenntnis, die hilft dir, Schritt für Schritt, nämlich emotionalen Abstand zu gewinnen. Die beste Gegenstrategie bei Provokationen, das ist zum Beispiel der graue Felsansatz. Den haben wir in dem Podcast-Folge 1 unter dem Narzissmus. Also, ich weiß die Folge, die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht, aber wenn du die Narzissmus-Folgen hörst, da gibt es eine Narzissmus-Folge auch im Job, also mit dem Chef, und da ist der graue Felsansatz genau beschrieben. Hör dir das nochmal an. Was bedeutet grauer Felsansatz? Das bedeutet, bleib so neutral und unbeeindruckt und auch langweilig wie möglich. Also, egal was der Narzisst versucht, gib ihm wirklich keine emotionale Reaktion als Futter. Das heißt, du antwortest knapp, sachlich und verzögert und gar nicht, wenn keine Antwort nötig ist. Also wenn keine Antwort nötig ist, dann gibt's auch keine Antwort von dir. Und wenn da Vorwürfe kommen, dann bitte nicht auf die Vorwürfe einsteigen, sondern ignoriere unberechtigte Angriffe. Ignoriere die einfach. Zum Beispiel, ich weiß, dass es schwierig ist, also keine Frage, ja. Es hört sich hier alles so leicht an. Ich weiß, das ist... Aber das darf immer einfacher werden, das wirst du sehen. Mit der Zeit wird das immer besser. So ein Beispiel, ne? Also wenn zum Beispiel es heißt, ne, auf so eine Aussage wie, du bist eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater, kein Wunder, dass unser Kind jetzt solche Probleme hat, ja, in der Schule oder irgendwas, wird ja alles auf dich projiziert, das bist ja alles du wieder schuld, ja. Da musst du dich nicht verteidigen, ja. Es bringt nichts. Schweigen oder ein schlichtes, deine Meinung sei dir belassen, entzieht halt solchen Provokationen einfach den Effekt, ja. Ich weiß, nicht einfach, aber das wird dir von Mal zu Mal besser gelingen. Und wenn du das ein, zwei Mal gemacht hast, dann geht das auch leichter. Und schreib dir solche Sätze, also in meiner Praxis schreiben wir solche Sätze auf. Und zwar suchen wir wirklich für bestimmte Situationen Sätze, die dir dann auch locker von den Lippen kommen. Damit die dir locker von den Lippen kommen, musst du die auch ein paar Mal gesprochen haben, dass die sich wirklich verankert haben, ja. Ich will nicht sagen auswendig lernen, aber es hilft dir mal vom Spiegel zu sprechen. Wie reagiere ich auf eine Provokation möglichst schlicht und einfach? Deine Meinung sei dir belassen, ist so ein Beispiel. Ja, also bleib auch in Stressmomenten höflich, aber bestimmt. Du kannst auch freundlich bleiben, ohne nachzugeben. Auch das ist möglich, ja. Und wenn ein Elternteil zum Beispiel beim Übergabetermin stichelt, ja, versuch ruhig zu bleiben, atme durch, halte den Fokus. Der Fokus ist nämlich, es geht um die Übergabe des Kindes. Es geht nicht um euch. Und je öfter dir das gelingt, auf Provokationen nicht impulsiv zu reagieren, desto mehr verlierst du auch die Angst vor den nächsten Vorfällen, ja. Und desto mehr merkt der oder die Narzisstin, ja, dass diese alten Knöpfe bei dir nicht mehr funktionieren. Also, wirklicher Tipp, erwarte Gemeinheiten, es ist leider so, und ignoriere sie, ja. Weil dieses Motto, erwarte Gemeinheiten und ignoriere sie, dieses Motto hilft wirklich vielen Betroffenen, ja. Wenn du das vorher einkalkulierst, dass dein narzisstischer Ex sich wahrscheinlich unfair oder verletzend verhalten wird, dann trifft dich das einfach viel weniger unerwartet, ja. Und du kannst dir, wie eben schon gesagt, im Vorfeld überlegen, wie du gelassen bleiben willst. Jede Provokation, die ins Leere läuft, ist wirklich ein kleiner Sieg für deine innere Ruhe. Nächster Punkt. Das Kindeswohl steht immer im Mittelpunkt. Bei all dem Chaos, ja, bei all dem Chaos, was nach einer solchen Beziehung leider lauert, ja, da darf das Wohlergehen eures Kindes nie aus dem Blick geraten. Und Narzissten versuchen halt oft, ihre Bedürfnisse über die des Kindes zu stellen oder halt das Kind als Werkzeug gegen dich einzusetzen, ja. Dem musst du wirklich bewusst entgegenwirken, indem du für das Kind ein stabiler und liebevoller Anker bist. Also schütze dein Kind vor Loyalitätskonflikten. Mach dem Kind klar, durch Worte und durch Taten, dass es beide Eltern lieben darf und sich nicht zwischen euch entscheiden muss. Und versuche, ich weiß, es ist schwierig, versuche, sprich niemals schlecht über das andere Elternteil vor dem Kind. Versuch das bitte, auch wenn das schwerfällt. Also halte negative Gefühle unter den erwachsenen Personen. Die gehören nicht in Kinderohren. Weil dein Kind soll spüren, egal was Mama über Papa sagt oder umgekehrt, ich muss da mich nicht positionieren. Das ist für das Kind wirklich, wirklich wichtig. Und fange auch Manipulationsversuche am Kind ab. Also es kann vorkommen, dass dein Kind Dinge sagt wie, Mama, Papa sagt, du bist schuld an allem. Und so schmerzhaft solche Momente sind, und ich weiß, sie sind schmerzhaft und ich erlebe es immer wieder, reagiere möglichst besonnen. Wichtig ist jetzt nicht, was du sagst, sondern wie du reagierst, ja. Zeige deinem Kind durch Ruhe und Liebe, dass es bei dir sicher ist. Zum Beispiel könntest du antworten, es tut mir leid, dass du sowas hörst. Du weißt, wir Erwachsenen sind uns nicht einig oder oft nicht einig. Aber du musst dir nie Sorgen machen. Ich bin immer für dich da und ich liebe dich, egal was passiert. Weil so nimmst du den Druck vom Kind. Es lernt, dass es nichts falsch machen kann, indem es beide Eltern liebt. Das Kind darf beide Eltern lieben. Ja, um Halt zu geben, du bietest halt auch Halt und Routinen, ne? Das sorgt für Geborgenheit. Also sorge in deinem Haushalt für ganz verlässliche Strukturen, für klare Regeln und Geborgenheit, weil Kinder brauchen Stabilität. Besonders dann, wenn der andere Elternteil unberechenbar ist, ja. Also halte Schlafenszeiten ein, Hausaufgabenrituale oder Wochenendpläne. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie alt das Kind ist, aber halte das möglichst konstant ein. Auch dann, wenn der oder die Ex vielleicht versucht mit dem, ach, bei mir ist alles viel lockerer und lustiger, ja, das gibt's nämlich leider auch, damit punkten die dann oder sie versuchen damit zu punkten. Aber dein Kind wird deine Verlässlichkeit vielleicht nicht im Moment, aber auf Dauer und im Rückblick sicherlich auch schätzen, ja, weil es weiß dann, bei dir gelten Regeln, aber auch Sicherheit. Was noch? Achte natürlich auf die Gefühle deines Kindes, ja. Viele Kinder zeigen nach dem Umgang mit dem narzisstischen Elternteil Verhaltensveränderungen. Sie sind vielleicht etwas anhänglicher oder sie sind aggressiver oder sie reagieren verängstigt. Ich möchte dich wirklich bitten, nimm diese Signale ernst und gib deinem Kind Raum, über seine Erlebnisse zu sprechen, ohne den anderen Elternteil auszuschimpfen. Also höre aktiv zu. Könntest du was sagen wie, erzähl mal, was hat dich denn geärgert oder gefreut bei Mama und Papa? Also merkt es, dass deine Gefühle wichtig sind und das ist, nicht alleine bleibt mit seiner Verwirrung. Also insbesondere, wenn das Kind halt anhänglich, aggressiv oder verängstigt reagiert, ist das ein Grund, drauf einzugehen und nicht zu ignorieren, ja. Klar, das Beste, was du tun kannst, ist deinem Kind gesunde Liebe und Stabilität vorzuleben, ja. Indem du dich halt nicht auf das toxische Spiel einlässt, da zeigst du dem Kind halt auch einen alternativen Weg, ja. Liebe muss nicht wehtun und Konflikte lassen sich auch ohne Gemeinheiten lösen. Und diese Lektion wird deinem Kind langfristig wirklich helfen, die Situation auch besser zu verarbeiten. ja, das war so alles um den, um diesen Block, das Kind, Umgang mit dem Kind. Das nächste Thema wäre dann, sich rechtliche Absicherung und Hilfe zu holen. Also neben den ganzen vielen emotionalen Herausforderungen darf natürlich auch die rechtliche Seite nicht vernachlässigt werden, ne? Also ein narzisstischer Ex-Partner, der könnte halt auch versuchen, mit juristischen Schritten oder auch mit Drohungen Druck auszuüben, ne? Und sich da rechtlich abzusichern, das bedeutet nicht, dass man gleich einen Krieg ausruft, ja, sondern eine gute Vorbereitung, die kann einfach auch helfen, dass du dann in dem Fall ganz sicher bist oder viel sicherer bist, wenn es dann halt nötig ist, ja. Also viele mögen den Schritt zum Anwalt in dem Sinne noch nicht tun, weil sie wirklich Angst haben. Wenn ich jetzt zum Anwalt gehe, dann bin ich ja der Erste, wenn ich die Scheidung einnehme. Aber das heißt ja nicht, dass man das alles tun muss. Aber man kann sich ja trotzdem schon mal erkundigen. Also all diese Dinge, ne, diese juristischen Schritte abzusichern, sich rechtlich abzusichern, heißt noch nicht, das auch wirklich sofort umzusetzen und zu tun. Also stell ganz sicher, dass die wichtigen Dinge, ne, wie Sorgerecht, Umgangsrecht, Unterhalt, all das muss halt wirklich klar geregelt werden, ne? Und natürlich am besten schriftlich oder schriftlich übers Jugendamt oder vor Gericht. Und halte dich selbst wirklich auch ganz strikt an diese Vereinbarungen, schon aus dem Grund, damit du dem anderen keinen echten Angriffspunkt lieferst, ne? Und wenn da irgendwie Lücken sind oder irgendwelche Unklarheiten sind, dann kann das halt schon sein, dass das narzisstische Elternteil halt das versucht auszunutzen. Ja? Also von daher ist es schon wichtig, sich da abzusichern und Klarheit zu schaffen. Ja. Also überleg dir vielleicht auch mit einem Coach, mit einem Therapeuten, mit einer Freundin, wann der Punkt gekommen ist, dass du dir professionelle juristische Beratung einholst. Ja. Und es gibt ein paar Situationen, in denen du unbedingt eine Fachperson, vielleicht eine Anwältin für Familienrecht, Jugendamt oder so einschalten solltest. Und das sind, ich zähle dir die mal auf, wann solltest du es auf jeden Fall tun und nicht mehr zögern? Zum Beispiel, wenn das andere Elternteil droht, das alleinige Sorgerecht zu beantragen oder dich anderweitig zu verklagen. Es ist aber auch, wenn dein Kind nach Besuchen bei dem anderen Elternteil wirklich verstörende Verhaltensweisen zeigt oder von Dingen erzählt, die stark aufs Gemüt drücken. Das können Vernachlässigungen sein, Beleidigungen oder sogar Gewalt. Auf jeden Fall auch dann, wenn dein Ex-Partner dich nicht über wichtige Angelegenheiten des Kindes informiert. Und zwar über Arzttermine, Schulentscheidungen oder sowas ähnliches, obwohl ihr ein gemeinsames Sorgerecht habt. Also auch dann ist der Weg zum Anwalt der schnellste, ja. Oder wenn du ständig Angst hast, irgendwas rechtlich falsch zu machen, weil dein Ex dich bewusst verunsichert. So von wegen, ah, das verstößt gegen die Vereinbarung, dafür kriegst du Ärger, ja. In all diesen Fällen gilt, hol dir frühzeitig Rat. Weil nur eine juristische Fachkraft kann dann halt einschätzen, was berechtigte Schritte wären oder was einfach nur eine leere Drohkulisse ist, ja. Und oft reicht schon eine Beratung, um auch selbstbewusster zu wissen, worauf du überhaupt Recht hast, ja. Also das Jugendamt oder auch es gibt spezialisierte Beratungsstellen, das sind alles Anlaufstellen, wenn es um das Kindeswohl geht. Die können vermitteln und die können halt auch unterstützen. Ja, also wenn ich dir das jetzt hier so sage, dann ersetzt das natürlich keine individuelle Rechtsberatung. Wenn du unsicher bist oder ernsthaft Konflikte hast, dann zöger einfach nicht, dich an einen Anwalt oder an das Jugendamt zu wenden. Weil rechtliche Schritte, also bis hin zu Gerichtsverfahren, die sind bestimmt unangenehm, ja, oder können unangenehm sein, aber die sind halt manchmal auch wirklich nötig, um so eine stabile Situation herzustellen, ja. Insbesondere wenn es um Umgangsregeln geht, die möglicherweise im allerschlimmsten Fall auch notfalls vollstreckt werden müssen, ja. Okay, eine nicht einfache Folge, die ich da gerade mache, merke ich gerade. Was ist noch wichtig, ja, bei Co-Parenting oder Parallel Parenting? Die emotionale Selbstfürsorge, das ist auch ein Punkt, den ich immer, immer wieder und wieder habe. Ein wichtiger Punkt. Deine Stärke ist auch der beste Schutz. Deshalb zu guter Letzt, vergiss dich bitte nicht selbst, ja? Weil dieses Co-Parenting mit einem Narzissten, das ist wirklich kräftezehrend. Das mag sich anfühlen wie 1000 kleine Nadelstiche, die einfach nicht aufhören. Ja, und um langfristig für dein Kind da sein zu können, musst du dich auch um deine eigene seelische Gesundheit kümmern. Also bau dir ein Support-Netzwerk auf. Und zwar frühzeitig. Sprich mit Freunden, sprich mit Familienmitgliedern, die Verständnis haben. Oder such dir auch Gleichgesinnte, zum Beispiel in Selbstgruppen für Alleinerziehende in Konfliktsituationen. Also der Austausch mit anderen, der kann ganz enorm entlastend sein. Ja, und schon alleine, dass du weißt, dass du nicht alleine bist, ja, alleine das gibt Kraft. Also schäm dich nicht, Unterstützung anzunehmen, ganz im Gegenteil. Das ist auch eine Form der Stärke, das zeigt auch Stärke, wenn du dir Hilfe holst. Genauso wie wenn du dir Auszeiten gönnst. Also achte auf deine eigene Gesundheit. Selbstfürsorge ist hier kein Luxus, ja, das ist kein Luxusthema, sondern es ist wirklich notwendig. Nimm dir ganz bewusst Zeit für Dinge, die dir gut tun und die die auch nichts mit dem Konflikt zu tun haben. Ja, ob das Sport ist, ein Hobby, ein entspannter Abend mit Freunden oder Entspannungsübungen. Also alles, was dich stärkt und dir Freude gibt, ist erlaubt. Ja, dein Nervenkostüm wird belastbarer, wenn du wirklich regelmäßig auftankst. Ganz banal mag sich das anhören, aber natürlich ist auch ausreichender Schlaf und gesunde Ernährung gut, um Stress besser zu bewältigen, ja, keine Frage. Also hol dir professionelle Hilfe, wenn du merkst, dass du praktisch in Situationen seelisch überwältigt wirst, ja, dass manche Situationen zu schwierig sind. Das kann halt in Form von Coaching sein, psychologischer Beratung oder der Therapie. Du musst nicht erst sozusagen völlig am Ende sein, um das in Anspruch zu nehmen. Das ist mir, glaube ich, nochmal wichtig, ja. Sondern sobald du irgendwie feststellst, dass du trotz aller Strategien, die du hast, immer wieder in gleiche emotionale Fallen tappst oder dass die Angst, ja, oder auch Erschöpfung dein Leben sozusagen dominieren, dann solltest dir Unterstützung holen, ja. Weil ein neutraler Blick halt von außen, der kann und der wird dir helfen, auch die eigenen Gefühle einzuordnen und dann halt auch neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln, ja. Und je stabiler du bist, desto besser kannst du dein Kind schützen. Deshalb so ein kleiner Selbstfürsorge-Tipp. Entwickle eine kleine tägliche Routine der Entspannung. Ja, wenn du meinen Podcast kennst, dann kennst du bestimmt den ein oder anderen Bonustrack, den du magst. Ich mache da ja ganz viel am Ende der Folge immer mit Entspannung, Entspannungstrancen, Klopfübungen, Hände zum Malen, also was auch immer. Hör einfach nochmal in die Podcasts rein oder spring direkt auf den Bonustrack. Such dir da was aus. Aber es kann natürlich auch irgendwas anderes sein, ja, irgendwas zum Entspannen. Du könntest auch jeden Abend zum Beispiel diese berühmten 5-Minuten-Tagebücher schreiben, um den Frust sozusagen aus dem Kopf aufs Papier zu bekommen, ja. Oder du könntest morgens eine kleine Meditations-App nehmen, um so gelassener in den Tag zu starten. Also solche Gewohnheiten können dich halt mental stärken und geben dir auch ein Stück Kontrolle über dein Innenleben zurück, trotz des äußeren Chaos, ja. Fazit, also zu guter Letzt, du bist nicht machtlos, stärke dich und dein Kind, ja. Also Co-Parenting mit einem narzisstischen Ex-Partner, das ist ohne Zweifel eine wirklich enorme Herausforderung, ja. Keine Frage, doch mit den richtigen Strategien kannst du diese Dynamik verändern, ja. Du kannst klare Grenzen ziehen, dich und wichtige Abmachungen absichern und deinem Kind eine stabile Welt bieten, selbst wenn der andere Elternteil so ständige Unruhe sozusagen stiftet, ja. Also denk immer daran, du hast viel mehr Einfluss, als der Narzisst dich glauben machen will. Du kannst den zwar nicht ändern, aber du kannst bestimmen, wie du darauf reagierst. Also indem du dich nicht mehr auf jede Provokation einlässt, bewahrst du praktisch deine innere Ruhe und zeigst auch deinem Kind, ja, dass Konflikte nicht das ganze Leben beherrschen müssen, ja. Jede gemeisterte Situation, die halt sozusagen nicht in geführte Schreierei, ja, sondern jede neutral beantwortete Giftmail, jede durchgesetzte Grenze von dir, das ist ein Erfolg für dich und auch für dein Kind. Also am Ende schenkst du deinem Kind damit etwas wirklich Wertvolles. Nämlich das Beispiel, wie man auch unter schwierigsten Umständen seine Würde und Gelassenheit bewahren kann. Dein Kind wird halt sehen, dass du dich nicht immer kleinkriegen lässt und dass ja, dass Liebe sich in Taten von Stabilität, Geduld und Verlässlichkeit auch zeigt, ja. Und so hilfst du auch deinem Kind, langfristig ein gesundes Verständnis von Beziehungen zu entwickeln, trotz aller Widrigkeiten, ja. Trotz aller Widrigkeiten mit dem Ex-Partner und dem anderen Elternteil, ne. Also du bist stark und du bist nicht allein, ja. Und mit Unterstützung und Klarheit und Selbstfürsorge kannst du diese ganz spezielle Art des Elternteams meistern. Ich weiß, dass es kein einfacher Weg ist, aber es ist einer, der sozusagen, der dich und dein Kind am Ende freier und auch enger verbunden hervorgehen lässt. Deshalb hab Mut, Schritt für Schritt die Tipps umzusetzen, such dir die raus, die für dich passen, zögere nicht, dir Hilfe zu holen, wenn du sie brauchst. Und du und dein Kind, ihr schafft das gemeinsam. Vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich weiß, es war diesmal eine wirklich schwere Folge. Für dich zum Hören, für mich zum Sprechen. Wir haben es bis hierhin geschafft und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß, dass ihr das schafft. Hol dir doch einfach einen Stift und einen Zettel und hör dir den Bonustrack an. Der lohnt sich. Den habe ich mir genau für heute, für diese Folge lange überlegt und ich bin mir sicher, dass sich das auch für dich lohnt, sich den kurz anzuschauen oder hören. Du hörst ihn ja anzuhören. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Ich bin bei dir. Bis dahin, deine Martina.
Bonustrack.
Ja, ich freue mich, dass du dran geblieben bist. Es gibt einen kleinen Bonustrack. Und zwar möchte ich dich bitten, dir ja eine kleine Affirmationskarte zu schreiben. Deshalb war die Bitte nach Papier und Stift. Aber ihr könnt das natürlich auch alles direkt ins Handy tippen. Das ist natürlich auch möglich. Genau. Also, ich würde dich bitten, für dich selber so eine Affirmation zu finden, die dir gut gefällt, mit der die, langsam, nein, was will ich sagen? Also, dir eine Affirmation zu geben. Und ich mache dir einfach ein paar Vorschläge. Vielleicht ist eine für dich dabei, wo du sagst, die nehme ich mir und die nehme ich mir als, ja, als Bildschirmschoner auf mein Handy oder ich klebe sie mir an meinen Schreibtisch, an einen PC oder in mein Notebook, was auch immer. Genau, Beispiele für Affirmationen können sein: Ich darf mich schützen, auch wenn andere das als egoistisch bezeichnen. Ich bin nicht verantwortlich für die Gefühle eines anderen Erwachsenen. Ich höre auf mein Gefühl. Es ist mein Kompass. Ich muss mich nicht erklären, um wertvoll zu sein. Ich bin kein Spielball mehr. Ich bin frei. Ich wachse jeden Tag ein Stück weiter in meine Kraft. Und das waren jetzt 6. Und ihr wisst, ich mag die Zahl 7. Ich bin richtig. So wie ich bin. Ich bin wertvoll. Ich bin in meiner Kraft. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.